Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Kirche für Siegen Podcast. Wir stellen euch die Leitung der Kirche für Siegen vor und mein Name ist Philipp und mit mir heute im Studio ist Gerrit Schmitz. Hallo Gerrit.
Hi Philipp.
Wir haben beim letzten Mal in der letzten Sonderfolge schon darüber gesprochen, wer du so persönlich bist und privat, und wir wollen in der zweiten Teil von dieser Folge ein bisschen mehr auf dein pastorales Amt schauen, denn wir haben gesagt, klar, in der Gemeinde bist du beides, von daher cool, das auch beleuchten zu können. Du bist 36 Jahre alt, Familienvater, ihr wohnt in Neunkirchen, du heißt, du bist verheiratet, ergänzt sich einfach mal noch dabei. Mhm. Und du bist seit, jetzt muss ich selber überlegen, seit März, Februar?
1. Februar.
1. Februar bist du bei uns angestellt als Hauptamtlicher. Hey, cool. Und von daher ergeben sich bestimmt noch einige Fragen daraus, die ich so ein bisschen versucht habe zusammenzutragen, wer du bist in deinem Amt, was du an Ideen mitbringst, an Visionen für die Gemeinde, was du vielleicht zum Thema Kirche insgesamt denkst. Von daher, da bin ich sehr gespannt drauf, was du da so zu erzählen hast. Gibt es eigentlich bestimmte Personen oder Ereignisse, die dich besonders geprägt haben in deinem Glaubensleben?
Ereignisse. Also als ich dann schon Christ war, wie gesagt, meine Oma, die war meine sehr inspirierende Persönlichkeit auch. Genau, die hat mich damals, als ich dann in Tansania war, die hat mir immer Pakete geschickt mit lauter theologischen Büchern und Predigten. Ich habe damals ganz viel Hans-Peter Reuer gehört. Genau, aber so diesen, dadurch, dass ich relativ spät erst Christ geworden bin, gibt es halt nicht diese, krassen Wandel. Also dieser krasse Wandel war ganz klar diese Begegnung mit Gott auch, ne? Und ich entscheide mich, ein Leben mit Jesus zu leben auch, ja.
Wenn ich das mal offen frage, was würdest du denn sagen, was ist denn die Funktion der Kirche heute? Wenn du das mal nicht auf unsere Kirche beziehst, sondern die Weltkirche.
Ja, das ist ganz sehr, sehr spannendes Thema, weil das geht erstmal dahin, was ist Kirche auch, was ist ihr Auftrag auch und was ist Kirche nicht auch? Und ihre Funktion, natürlich auf jeden Fall ein Ort zu sein, also ich würde es mal einfach auch als Ort sagen, wo Menschen Gott begegnen dürfen, Jüngerschaft leben dürfen, Gemeinschaft leben dürfen, aber ihre Funktion, das ist so innerhalb der Kirche, aber die Funktion in der Gesellschaft, Hoffnung bringen, ganz klar. Ich glaube, damit, das ist das, womit wir, was wir vorzuweisen haben, ist eine Hoffnung, eine Perspektive, eine Ewigkeitsperspektive. Auch wenn das so ein bisschen christliche Floskeln sind, ne? Eine Ewigkeitsperspektive. Aber das ist, was wir bringen in einer Welt, wo Perspektivlosigkeit ist, Hoffnungslosigkeit. Kirche ist die Funktion der Kirche, Hoffnung zu bringen. Ja.
Weil du sagst, es ist manchmal Floskel. Was hindert uns denn daran? Warum sind wir noch nicht als Kirche auf dem Weg, diese Hoffnung überall auch hinzubringen?
Ja, ich glaube, kirchengeschichtlich sind es wir Menschen, die uns da so ein bisschen selber im Weg stehen. Deswegen auch so dieses, was ist Kirche und was ist Kirche nicht. Ich glaube, da sind wir als globale Kirche noch sehr, sehr viel am Lernen auch. Aber ich glaube, dass der Zeitpunkt, wie man so schön sagt, der Kairos, der kommt gerade. Es ist ganz spannend, ein Freund hat erzählt, dass in Australien gerade so eine Bewegung ist, dass Menschen einfach so in die Kirchen kommen und nicht wissen warum. Die das innere Verlangen haben, zu einer Kirche zu gehen, aber nicht wissen warum. Und ich spüre und glaube, dass wir in einer Zeit leben, die sich nach diesen übernatürlichen, transzendenten Denken, Glauben sehend auch. Genau, und da müssen wir Stellung haben. Wir müssen leuchten, wir müssen dort Wahrheit bringen und Hoffnung reinbringen. Ja, gerade wo so Themen wie mentale Krankheiten oder mentale Gesundheit so hoch gehangen werden mit Dingen, die eine Hoffnungslosigkeit reinbringen, ja, müssen wir Hoffnung bringen auch, ja.
Was würdest du sagen, welche Reformen oder Entwicklungen sind da notwendig, dass Kirche sich auf diese Punkte ausrichten kann?
Mündigkeit. Mündigkeit von uns Christen, Mündigkeit von uns Kinder Gottes, das würde ich auch sagen, ist der Haupt, einer der Hauptaufgaben für uns als Kirche auch, ne? Oder ich würde auch sagen, für mich als Pastor würde ich schon sagen, dass, oder als Leitung, ist unsere Hauptaufgabe, Menschen mündig vom Glauben zur Mündigkeit zu erziehen, sage ich mal, erziehen, komisches Wort irgendwie, ne? Aber sie mündig zu machen, damit sie mündig vom Glauben reden können. Weil, was jetzt auch so ein Spruch momentan ist, dass wir keine Krise der Theologie haben, ja, sondern wir haben eine Krise der Jüngerschaft, wenn Menschen mündig werden, vom Glauben zu reden, dann tun sie es auch in ihrem Alltag und bringen Hoffnung in ihren Bereichen, wo sie ist. Weil Kirche halt, deswegen nochmal zum Anfang, wo ich es als Ort benannt hat, nicht nur ein Ort ist, sondern es sind die Menschen, die diesen Ort füllen auch und dort Veränderung, Hoffnung bringen in den Bereichen, wo sie unterwegs sind. Ne?
Wenn wir jetzt auch nochmal auf uns schauen als Kirche für Siegen, was bedeutet es dann für dich persönlich, hier hauptamtlich angestellt zu sein?
Was für mich persönlich bedeutet, dass ich einen sehr, sehr schönen Job habe. Einen sehr herausfordernden, allumfassenden, aber sehr schönen Job habe, mit Menschen unterwegs zu sein, ihnen zu helfen, zu dieser Mündigkeit zu gelangen, Jüngerschaft zu leben. Es ist halt, also am Ende geht es darum, um Bibel lesen und beten. Ich glaube, wir haben irgendwann daraus Praxisen gemacht, also eine Praxis draus gemacht, so stille Zeit, wie mach stille Zeit, Bibel lesen und beten. Wir tun es, weil wir es irgendwie tun sollen, weil der Pastor das irgendwie sagt. Aber ich glaube, wir müssen daraus etwas machen, damit wir diesen Schatz darin erkennen. Was bedeutet das denn, wenn ich in Gottes Wort lese oder wenn ich bete? Ist nicht irgendwas, was ich tun muss, weil ich es tun muss, sondern weil es mich Johannes 15 ganz klar, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr nah an mir bleibt, wenn ihr an mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Und nah an ihm zu bleiben bedeutet, auch wenn es schwierig ist für uns, ne, Gottes Wort und Gemeinschaft mit ihm durch Gebet.
Würdest du sagen, das ist einfacher, wenn man für die Kirche arbeitet?
Absolut, nein. Ja. Genau, also ich habe meine, und dabei ist es ja das Paradoxe dabei auch noch, es ist mein Job, ja. Also nicht im Negativen so, ja, es ist mein Job, sondern ich habe sogar die Zeit dafür in meinem Arbeitsleben. Ich würde sagen auch, dass meine glaubensärmste Zeit das zweite Jahr in der Bibelschule war, wo ich jeden Tag mich mit theologischen Fragen befasst habe, jeden Tag kapitelweise Bibel gelesen habe. Aber diese persönliche Beziehung darunter sehr gelitten hat. Und das ist natürlich die Herausforderung auch in so einem Beruf, wo man morgens ins Büro kommt und auf einmal man denkt, ja, ich schreibe nur diese eine E-Mail. Und dann kommt man von Thema zu Thema und merkt auf einmal, wo habe ich meine Zeit im Gebet auch schon gehabt jetzt. Man hetzt so ein bisschen von Topic zu Topic und merkt so, boah, ich habe so einen vollen Tag und ich muss das noch vorbereiten. Aber diesen Schatz da drin zu erkennen in der stillen Zeit. Das hat ein Pastor mal gesagt, wenn ich auf meinen Kalender gucke und ich merke, oh, heute wird ein voller Tag mit vielen To-Dos, das bedeutet, ich brauche eine lange Zeit mit Gott. Ich brauche eine sehr intensive, lange Zeit der Stille in Gottes Wort und Gebet. Und das ist auch in meinem Job herausfordernd, diese Zeiten zu finden, auch in einer Zeit, die sehr, sehr schnell und hektisch ist, ja.
Hast du dir das so vorgestellt, als du an die Bibelschule gegangen bist?
Nö, eigentlich nicht, nein. Also am Anfang ist es so, man kann unterschiedliche Stadien beobachten in der Bibelschule. So ist das erste Jahr beim Essen im Speisesaal, kann man das sehr gut beobachten. Im ersten Jahr wird bei den Erstis überall über Theologie geredet. Und das und das und es wird über diese theologischen Themen und das geredet. Im zweiten Jahr werden die Themen noch krasser. Da geht es dann um Pneumatologie, also die Lehre des Heiligen Geistes. Anthropologie, was ist der Mensch? Da wird man noch tiefer gehen. Ekklesiologie, was ist Gemeinde, Kirche überhaupt? Und dann im dritten Jahr geht es noch tiefer. Christologie, wer ist Christus? Und da werden die Themen noch tiefer. Und im dritten Jahr, wenn du da an dem Tisch sitzt, im Speisesaal, geht es nur noch aufs Kreuz. Also man geht nur noch zurück auf das Fundament unseres Glaubens und geht weniger über diesen krassen theologischen Themen, sondern man geht zurück zum Kreuz, was dort passiert ist, ja.
Was würdest du sagen, ist der herausforderndste Aspekt an deinem Job?
Ich glaube, es gibt viele Herausforderungen. Das ist einmal Familie und Job, glaube ich, unter einen Hut zu kriegen. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, da es halt etwas ist, was einem Spaß macht, die Arbeit, wo man gerne mit Menschen unterwegs ist, ist da die Gefahr, glaube ich, sehr groß, einfach ja, zu viel zu arbeiten einfach auch und Familie nicht an erste Stelle zu stellen oder an zweite Stelle zu stellen und Gemeinde oder Arbeit dort schnell mal drüber geht auch. Ne? Das ist eine Herausforderung. Zeitmanagement ist eine Herausforderung. Aber natürlich auch Arbeit mit Menschen ist immer herausfordernd, weil wir einfach unterschiedliche Menschen sind. Gemeinde oder Kirche ist ja auch ein Phänomen, das es gar nicht so gibt in der Gesellschaft, auch in anderen. Also wir treffen uns dort sonntags, alle Ethnien, egal aus was für einer sozialen Schicht, wir kommen aus unterschiedlichen Prägungen auch. Wir haben eine Sache, die uns zusammenbringt, und das ist die Sohnschaft von Gott und diese Begegnung mit Gott zu suchen auch. Das ist das, was uns zusammenführt am Sonntag. Aber wir haben unterschiedliche Prägungen. Wir haben unterschiedliche Erwartungen, Bedürfnisse. Und das ist einfach eine Herausforderung, da Bedürfnisse wahrzunehmen, sie wertzuschätzen, aber auch einen Mittelweg zu finden. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Jetzt kennt ja nicht jeder den Job so als Mitarbeiter in der Kirche, vielleicht noch ehrenamtlich, aber wenn man das hauptberuflich macht, das ist eine andere Dimension. Von daher, du hast eigentlich auch Handwerk gelernt. Für die, die das noch nicht kennen oder gehört haben, denen empfehle ich die letzte Folge, wo du das auch erzählt hast, wie du zu dem Beruf gekommen bist. Aber in dem Handwerk produziert man was, hat es dann in der Hand, et voilà, Job erledigt. Das geht ja bei dir nicht so. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du eine Predigt zu erledigen hast? Die steht jetzt an. Wie gehst du da vor? Was sind so Steps, die du durchläufst? Und am Ende steht da die fertige Predigt.
Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Genau, also das ist auch eine Herausforderung. Ich habe halt kein fertiges Produkt dort. Klar, bei einer Predigt, das ist zum Beispiel sehr relativ praktisch, eine Predigt vorzubereiten, sage ich mal. Also ich habe am Schluss etwas, ich habe eine Predigt, ne, die ich auch halten kann. Aber auch da sind es Prozesse, die passieren, die ich nicht sehe auch. Bei mir ist es so, wenn ich ein Predigtthema vorbereite oder wenn ich eine Predigt vorbereite, setze ich mich hin. Ich habe die, wenn ich zum Beispiel inhaltlich predige, also ich predige über einen Bibeltext, schaue ich mir exegetisch, also ich lege diesen Text quasi aus. Okay, was für ein Kontext ist es geschrieben? Literarischer Kontext, historischer Kontext? Erstmal einfach nur Text erfassen. Text erfassen und verfassen, also Kommentare lesen, Lexikon lesen, ja, und dann einfach selber auch zu schauen und im Gebet, okay, was sind da Stolpersteine auch, wo ich da irgendwie merke, oh, das muss man irgendwie erklären. Dann natürlich aber auch Predigtthema zu suchen, was könnte das Thema der Predigt sein, was können Anwendungspunkte sein. Das ist so das Praktische, was man machen kann. Könnte man jetzt einfach direkt, man setzt sich hin, zack, relativ einfach, das zu machen, also, ne? Aber dann passiert ein Prozess, den man nicht beschleunigen kann. Deswegen kann es sein, dass man an einer Predigt 4-5 Stunden sitzt. Das wäre sehr, sehr schnell für eine Predigt. Ne? Kann aber auch sein, dass man 25 Stunden dran sitzt. Weil jede Predigt erstmal an einem selber arbeitet. Ne? Jede Predigt, die ich halte, beschäftigt erstmal mich selbst. Und da sind es Prozesse auch, die ich viele Predigten auch im Auto schreibe, bei den Autofahrten hierher auch, ne, wo ich merke, der Text, es muss mich selber beschäftigen auch. Ja, es muss selber irgendwie mein Herz ergreifen auch. Dann habe ich Anwendungspunkte, die ich dann habe, und dann passiert der spannende Part, wo ich dann quasi einmal die Predigt komplett runterschreibe mit einer Einleitung, was eigentlich wissen wir, wie wir es gelernt hat, ne? Einleitung, Mittelteil, Schluss.
Die Krawatte.
Ja. Genau, ja, die Krawatte, ja, genau. Und dann aber auch habe ich mehrere Punkte, ne? Und wie gliedere ich das, wie schaffe ich es, wo ich mich ganz lange mit theologischen Dingen beschäftigt habe über diesen Text, wie schaffe ich es, die ganzen Informationen der Person, die dort jetzt am Sonntag sitzt und nicht diese Vorarbeit gemacht hat, wie kann ich sie daran führen an diesen Text auch? Weil ich habe mich ja sehr, sehr lange mit diesem Text beschäftigt, theologisch beschäftigt, Dinge gelesen und die Person, die dort sitzt, hat das nicht gemacht. Und dann ist die Herausforderung auch einer Person, die dort sitzt, die vielleicht den ganzen Tag, die ganze Woche im Handwerk arbeitet, sich dann dort hinsetzt und 30 Minuten jemandem zuhört. Das ist auch sehr lange auch, ne? Also wenn man es nicht gewohnt ist, zu lange zuzuhören, ne? Auf der Baustelle geht ein Meeting keine 30 Minuten, ne? Da wird 5 Minuten mal schnell über irgendwas geredet. Und das ist die Herausforderung dann, das so zu verfassen, dass man ja das irgendwie so rüberbringt dann auch, ja, genau.
Hast du bei der Themenfindung typische Inspirationen, die dir immer wieder begegnen?
Genau, hier ist ja so, dass wir Predigtserien haben, das sehr zuvorkommen für einen Prediger. Dann kriege ich es ein bisschen vorgegeben auch, ne? Wir hatten jetzt Gott selbst, die Namen Gottes, dann habe ich Elohim, dann weiß ich, ich predige über Elohim. Das war übrigens eine sehr, sehr herausfordernde Predigt, falls ihr die hört. So viel war ich noch nie im Hebräisch unterwegs wie bei dieser Predigt, die sehr, sehr viel Zeit, Kraft und ja, einfach sehr viel abverlangt hat. Das relativ simpel, um auf das Thema zu kommen. Aber es ist einfach auch, wie sagt man so schön, schwanger gehen mit dem Text. Man muss einfach in Stille reingehen. Ja, Zeiten der Stille suchen auch, ne? Wie gesagt, mal einen Spaziergang machen. Autofahrten sind da ganz hilfreich bei mir. Manchmal leider auch im Bett, wenn ich nicht schlafen kann und der Kopf rattert irgendwie noch. Da habe ich auch ganz viele Dinge und ja.
Du hast gerade auch schon angedeutet, da sitzen ja mehrere Leute im Gottesdienst, die aus unterschiedlichen Situationen kommen. Der eine ist der Handwerker, dem es vielleicht schwerfällt, 30 Minuten zuzuhören. Der andere, dem ist das ganz normal und hat täglich mit 2-stündigen Meetings zu tun, was weiß ich. Wie würdest du denn sagen, was ist ein guter Weg, mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen von Gemeindemitgliedern umzugehen?
Das ist eine Herausforderung, die die Predigt hat. Ganz klar, dann muss man sich auch fragen, als Kirche oder auch als Predigerteam jetzt für uns auch, was ist die Aufgabe einer Predigt auch? Was ist die Aufgabe einer Predigt? Und das ist die Herausforderung. Wir wollen schon, was man in unseren Predigten ein bisschen auch merkt, wir wollen nicht davon ausgehen, dass alle Leute auf dem gleichen Wissensstandpunkt sind. Wir wollen schon eine Kultur haben, dass der Sonntagsgottesdienst eine Zeit ist, wo Gäste dazukommen können, wo auch Menschen dazukommen können, die nicht die christliche Karrierelaufbahn vorhatten. Also für mich auch, ich bin ja auch relativ spät Christ geworden. Ich habe das manchmal beneidet bei anderen Menschen, die so viel Bibelwissen hatten. Ich hatte null, also ich musste mir das alles irgendwie auch selber erarbeiten. Und das ist einer der herausforderndsten Dinge der Predigt, ne? Denn einfachen Einstieg, aber trotzdem eine Tiefe zu haben für Menschen, die jeden Tag zum Gottesdienst kommen, wo sie danach rausgehen und merken so, da hat der Gerrit etwas angestoßen, da ist etwas passiert, worüber ich mir Gedanken machen kann. Aber auch die Person, die vielleicht noch nie von Gott was gehört hat, merkt so, oh, da hatte ich eine Begegnung. Ich habe nicht alles verstanden auch, aber ich hatte eine Begegnung und habe irgendwie gesehen oder gehört auch, wie Gott ist, was Gottes Eigenschaften sind, ja.
Jetzt tragen wir den Namen der Stadt sogar in unserem Kirchennamen, Kirche für Siegen. Was würdest du sagen, ist die Aufgabe der Kirche für Siegen in Siegen?
Das ist ja ganz interessant. Also unser Name ist auch unsere Vision, wo wir für eine Stadt da sein wollen. Ja, ich kann die Worte jetzt nicht so gut referieren, aber Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wenn eine Kirche keine Relevanz hat für die Stadt, dann hat sie keine Relevanz, überhaupt da sein zu dürfen, ne? Also hart gesprochen auch, ne? Aber das sind schon Dinge, die wir uns auch bewusst machen müssen, was sie auch ein sehr herausforderndes Wort, die Daseinsberechtigung einer Kirche, ihr Auftrag auch der Kirche, ne? Und das ist für uns schon etwas, wo wir präsent sein wollen. Ne? Also wir wollen, unser Ziel oder ein Gedanke ist ja auch schon, wenn es uns nicht gibt, soll es spürbar sein in Siegen. Das würde ich sagen, ist momentan nicht so. Ne? Wir sind ja auch noch am Anfang. Wir dürfen starten und groß träumen, aber irgendwann wollen wir schon dahin kommen. Ne? Wie wir das schaffen, ist natürlich auch uns in bestehende Projekte zu investieren, die es schon in Siegen gibt. Es gibt viele Gemeinden, viele Kirchen in Siegen. Es gibt auch schon viele diakonische Arbeiten, Projekte in Siegen, ne? Wo wir uns als Kirche auch einbringen wollen und ja, wo es nicht nur um die Kirche für Siegen geht, dass am Schluss wir groß präsent sind, sondern mein Wunsch ist es, dass alle Kirchen und Gemeinden, dass Siegen bekannt dafür wird, für Menschen, die dort leben und Christus nachfolgen in Jüngerschaft, in Einheit auch, also ökumenisch auch zu denken, unabhängig von, ob es jetzt Kirche für Siegen ist oder irgendeine andere Gemeinde.
Das am Eingang von dem Gespräch gesagt, in Australien gibt es diese Bewegung gerade, dass sich Kirchen auf einmal füllen. Nimmst du was Ähnliches auch für Deutschland wahr? Oder für Siegen?
Ja, oder für Siegen, ja. Ich nehme das wahr auch, dass dieser Wunsch da, also was ich an Siegen hat seine Geschichte. Das Siegerland hat seine Geschichte, kirchengeschichtlich, ne? Und ich glaube, da ist ein Aufbruch notwendig ein bisschen, diese Brille zu verändern. Was sind Christen? Was sind Gemeinden und Kirchen? Aber ein Freund sagt es jetzt auch, man merkt ein Knistern in Deutschland, ein Pre-Revival-Knistern, wo es Menschen gibt in Siegen, die für eine geistliche Erneuerung in Siegen beten auch. Und es auch Menschen gibt, die uns auch anschreiben und sagen, sie suchen einen Ort, eine Gemeinde, und wo Menschen in Siegen aufgewachsen sind und wohnen, aber noch nie Kontakt zu einer Gemeinde oder einer Kirche hatten. Das finde ich schon sehr beachtlich, wo man selber so ein bisschen denkt vielleicht auch, ah, jetzt ist hier noch eine Gemeinde und noch eine Kirche und die nehmen uns die Leute weg und so. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so präsent, wie wir das glauben und denken.
Wenn sich Kirche verändert, dann wird ja schnell auch so eine Diskussion losgetreten, wie sich Kirche verändern soll, auch gesellschaftliche Aspekte. Wie gehst du denn so mit solchen Themen um, wenn gesellschaftliche Diskussionen wie zum Beispiel LGBTQ+, Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, was auch mal gerade Thema ist, an dich herangetragen wird mit der Erwartungshaltung, bitte Kirche, das wollen wir jetzt auch.
Ja, das ist sehr, sehr herausfordernd. Da gibt es ein ganz interessantes Denken dabei. Und zwar ist es von diesen unterschiedlichen Reiche zu denken. Also wir denken einmal dahin, wir denken an das Ewigkeitsreich, ne? Die Perspektive, wo Offenbarung 21, wo diese Stadt sein wird, wo Gott präsent sein wird. Ne? Und es gibt diese andere Perspektive, wo wir jetzt gerade in einer Welt leben, die politisch aktiv ist. Also wie viel setze ich mich, ist ja auch eine Frage, wie viel setze ich mich überhaupt politisch auch als Christ ein auch, ne? Muss ich das, soll ich das, oder soll ich das nicht auch, ne? Ich glaube, da haben wir auch in Deutschland momentan, in den Staaten genauso, ne? Eine Spannung, eine sehr arge Spannung auch. Und gerade auch bei solchen Themen geht es einmal darum, Werte zu vermitteln, ganz klar. Das ist unser Auftrag auch als Kirche, Werte zu vermitteln, aber keine Politik zu vermitteln, also Parteien zu vermitteln oder sowas, aber schon klar stehen für Werte, die wir haben. Und David Bennett hat das gesagt, auch im Thema, zur Thema Homosexualität und LGBTQ. Er sagt, es geht einmal darum, um radikale Heiligkeit, aber auch radikale Inklusion. Also erstmal für die Wahrheit zu stehen, für das Wort Gottes zu stehen, für die Heiligkeit zu stehen, aber auch für radikale Inklusion. Also Menschen einzuladen in uns, also die Türen offen zu haben, ne? Ist jetzt egal, in was für einem politischen oder gesellschaftlichen Aspekt der dort ist. Wir wollen erstmal ein Ort sein, wo uns Menschen nur eine Sünde trennt, aber nicht eine Partei trennt, sage ich mal, ne? Oder Klimawandel oder was auch immer. Ne? Erstmal ein Ort, radikale Inklusion, aber auch radikale Heiligkeit danach zu streben.
Ist das eine Wachstumskomponente für Kirche?
Ja, ist das, ja. Also radikale Heiligkeit ist immer ein, hört sich ein bisschen brutal an, auch dieses Wort radikale Heiligkeit. Aber ich glaube, es ist etwas, was notwendig ist, jetzt auch in einer Gesellschaft, wo ein bisschen so Liebe alles überwiegt. Und wenn du zu Jesus kommst, dann ist alles gut, du darfst sein, wie du willst, bist und komm erstmal an und so. Von diesem, von Liebe alles Überdeckten und manchmal die Wahrheit oder die Heiligkeit untergeht, ne? Egal, ob es jetzt sexualethische Themen oder auch ethische Themen sind, müssen wir schon zu dieser Heiligkeit und Ehrfurcht Gottes wieder zurückfinden auch. Ne? Und natürlich radikal, also man nennt das ja, Kirche soll auch katholisch sein, also nicht katholische Kirche, sondern katholisch soll bedeutet eigentlich nur weltoffen, also offen sein, dass quasi jeder kommen darf. Egal, ob er Motorrad fährt, ob er Hippie ist, Punk ist, ob er, egal was für eine Rolle er hat oder wer er ist, wir müssen offen sein für Menschen auch. Es soll ein Ort sein für Sünder auch, ne? Für Kranke auch. Genau.
Wenn wir dann so eine diverse Gemeinde haben, was würdest du sagen, sind dann Komponenten für Gemeinschaftsbindung? Weil man hat erstmal im Gottesdienst da einfach zig Leute sitzen, die unterschiedliche Positionen haben. Hast du irgendeinen Tipp, wenn man sagt, das hilft eigentlich, ins Gespräch zu kommen? Also, ja.
Ja, das ist sehr herausfordernd. Ich sag mal, entweder wird eine Kirche irgendwann so, dass wir im gleichen Gewässer sind und wir alle der gleichen Meinung sind. Und diese Spannung halt in der Diversität, jetzt gerade mal, als wird jetzt noch stärker so in diesen politischen und manchen ethischen Themen zu haben. Es gibt gewisse Dinge, wo wir eine klare Stellung dazu brauchen auch. Aber das Gebot der Nächstenliebe und Wahrheit kommt immer in Liebe auch. Und Liebe immer mit Wahrheit. Und den Drang zur Einheit. Ne? Also wie Paulus es in Epheserbrief, so der Bund, das Band der Liebe und des Friedens, das uns zur Einheit bringt auch. Ne?
Wenn wir für dieses Jahr die Vision Grow neben der, sag ich mal, Zielformulierung lebendig, leidenschaftlich, echt, wo würdest du denn die Kirche für Siegen in 5, 10 Jahren sehen?
Meine, wo ich sie sehe, visionär, wo ich sie als, also in meiner Vision sehe, in 5 Jahren, wo es wirklich ein Ort ist, wo Menschen mündig vom Glauben reden können, wo sie wirklich ihre Gewohnheiten haben, vom Bibellesen, Beten, Stille, ja, so, aber auch mündig sind, von etwas zu reden, was ihr Leben selber verändert hat auch und beeinflusst auch. Also ich kann nur von etwas begeistert reden, wenn es mein Leben betrifft. Das ist bei einer Predigt so. Ja, man merkt das in einem Prediger, wenn das Thema ihn beschäftigt oder nicht. Und so ist auch ein bisschen beim vom Glauben reden. Man merkt schnell, ob jemand begeistert ist von etwas und ob es sein Leben betrifft oder nicht. Genau. Und da würde ich in 5 Jahren auf jeden Fall visionär sehen, dass wir ein Ort sind, der wirklich nach draußen sich ausstreckt, ne, wie Dietrich Bonhoeffer das gesagt hat, eine Relevanz draußen hat. Wenn sie nicht nach außen geht, dann hat sie keine Daseinsberechtigung. Und dort im Multiplikatoren Menschen leidenschaftlich, echt, authentisch von ihrem Glauben reden.
Da wären wir auch wieder beim Thema Mündigkeit. Wie förderst du so den geistlichen Wachstum und die Eigenverantwortung der Gemeindemitglieder?
Ja, viel passiert einfach passiert durch die Predigt, ne? Da haben wir einen Slot, sage ich mal, in dem Leben der Menschen, wo wir die Aufmerksamkeit für 30 Minuten bekommen. Und Aufmerksamkeit ist in unserer momentanen Zeit Gesellschaft oder in der Zeit, in der wir leben, was sehr, sehr hohes, ein sehr, sehr hohes Gut. Deswegen bin ich euch sehr dankbar, dass ihr mir 30 Minuten sonntags zuhört. Und da haben wir halt die Möglichkeit, schon eine Kultur zu prägen. Genau, und da in diese Mündigkeit mit reinzuführen. Small Groups, Hauskreise ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt zur Ergänzung quasi, also was neben der Predigt stehen darf, weil es in Gemeinschaft gehen muss, aber es muss auch in den persönlichen Austausch gehen. Wenn nur da vorne jemand steht und er redet etwas, ja, es ist schwierig, dass es Frucht bringt. Es braucht noch eine Stufe weiter. Es braucht diesen persönlichen Austausch auch. Ne? Es braucht dieses, boah, ich habe da ein Thema, der Gerrit, der hat geredet über wo mein Zentrum der Anbetung ist und ah, irgendwie finde ich das nicht, irgendwie habe ich da Probleme. Und dann im Austausch zu kommen, was hat das Thema mit meinem Leben zu tun? Wie schaffe ich das, Gebet in meinem Leben unterzubringen? Ich meine, Tag ist so voll. Und dann aber im 1:1 in Small Groups, Hauskreisen, in Austausch zu kommen, genau. Ja, das ist, passiert halt ganz viel über das persönliche Reden auch, genau.
Wir haben ja eigentlich immer nur die Werkzeuge unserer Zeit in der Hand. Alles, was wir tun und jetzt verändern, bezieht sich auf das Jetzt. Geht ja gar nicht anders. Mhm. Was würdest du sagen, sind denn Dinge, die die Kirche verändern, damit auch zukünftige Generationen gerne in die Kirche kommen?
Mhm. Ja, genau. Wie, das ist ja auch mitunter eins, wo wir sagen, wir möchten alle Generationen. Ne? Also würde ich sagen, sieht man auch, wenn man bei uns reinkommt, dass wir schon nicht nur eine Generation ansprechen, sondern auch schon mehrere Generationen da sitzen haben, ne? Und wie schafft man eine Mehrgenerationen-Kirche? Schafft man einmal mit einer klaren Vision, das Warum muss geklärt werden, warum treffen wir uns, warum gibt es uns, ne? Und wie schaffe ich es, jüngere Generationen reinzubringen? Ich muss mich beschäftigen damit, was beschäftigt gerade die jüngere Generation? Ich glaube nicht, dass wir es nur schaffen durch Äußerlichkeiten, die wir verändern, wie wir unseren Gottesdienst gestalten, das glaube ich nicht, sondern wir müssen etwas ansprechen. Also wir müssen schauen, wonach sehnt sich gerade die jüngere Generation. Und es ist ganz interessant, wenn ich mal darauf eingehen kann, die Europawahlen haben das sehr, sehr gut gezeigt, was die junge Generation, wonach sie sich sehnt. Ne? Man sieht, eine traditionelle Partei bekommt sehr viele Stimmen. Und das zeigt so ein bisschen, Europawahlen durften auch 16-Jährige wählen. Und das zeigt so eine Generation, die Corona durchgemacht hat, Digital Natives sind, ne? Mit Instagram auf, TikTok aufwachsen, Corona, Ukraine-Krieg, jetzt der Nahe Osten, Amerika, Wahlchaos, ne? Die mit solchen unbeständigen Dingen aufwachsen, sich sehnen nach Tradition, nach Dingen, die ihnen Halt gibt auch einfach. Ne? Und da, glaube ich, ist es für uns als Kirche zu schauen, was, wonach sucht die Generation gerade. Ich kann nicht schauen, so was meine Generation sucht. Ich bin Generation Lobpreis, ja. Aber was spricht diese jüngere Generation an, die sich vielleicht nach, ja, so nach Tradition, nach Beständigen sucht auch, ja.
Viele Kirchen haben sich ja dann auch in der Vergangenheit zumindest auf soziale oder karitative Projekte auch ausgerichtet. Hm. Siehst du das als einen Weg?
Für uns als Kirche meinst du? Mhm. Erstmal ist es ein Auftrag auch, würde ich schon sagen. Wir sollen uns für die Armen und Schwachen einsetzen auch, ne? Auch in unserer Stadt. Wenn wir Kirche für Siegen sind, dann nicht nur mit der guten Botschaft, sondern auch in Diakonischen auch. Ne? Also Jesus selber sagt, wenn ihr dem kleinsten, geringsten Glas Wasser gebt, dann gebt ihr mir das. So, ne? Also der Dienst an den Schwachen ist ein Dienst an Gott. Und ich sehe das auf jeden Fall für uns. Die Frage ist halt nur, wie. Ne? Also die Frage ist, wie wir diakonisch in Siegen aktiv sind. Ja.
Wenn jetzt da jemand zuhört und sagt, ich schwanke noch, ob ich überhaupt Gemeinde brauche, was würdest du denn sagen?
Dann würde ich fragen, warum schwankst du, ob du Gemeinde überhaupt brauchst? Also ich glaube, das ist auch immer wieder unser deutsches Denken so, ja, brauche ich das überhaupt oder nicht? Ja oder nein? So, aber ich glaube schon, dass eine Gemeinde, eine Kirche notwendig ist. Also wir sehen das an dem Beginn in der Apostelgeschichte, ganz am Anfang, die haben sich nicht alle irgendwie einzeln gedacht, ich komme jetzt irgendwie selber mit meinem Glauben klar, sondern die haben sich immer getroffen in Gemeinden auch und in Kirchen. Und es ist ein Ort, wo wir uns schärfen dürfen, uns schleifen dürfen, wo wir uns gegenseitig helfen dürfen. Das Thema Gebet, füreinander beten, ist ein ganz, ganz großes Thema auch. Aber auch in der Öffentlichkeit präsent zu sein auch. Also für mich langt es nicht, was dann auch von manchen höre. Ich habe meine Schwester, mit der telefoniere ich dann sonntags, das ist für mich dann Gemeinde. Oder ich habe einen Hauskreis, da treffen wir uns. Also ich glaube daran, das funktioniert nicht. Also es ist auch nicht der Plan Gottes. Ich glaube daran, Kirche muss katholisch sein, also muss offen sein für alle, dass hier alle kommen können. Es muss hier, darf sonntags jeder reinkommen. Das muss immer so bleiben auch. Ne? Sie muss offen sein und muss sich gegenseitig schärfen. Weil das, wenn ich mich nur mit Leuten umgebe, die gleicher Meinung sind und es alles so ein Sumpf ist von vielen Ja-Sagern, es wäre auch was Schlechtes für eine Leitung auch, ne? Dann bringt es keine Entwicklung, keinen Fortschritt, ja.
Aber was heißt dann schärfen? Wie findet man denn eine Position, die in Anführungszeichen richtig ist? Mhm. Weil das ist ja gerade die Herausforderung dabei.
Was ist
denn richtig? Was ist denn falsch?
Pontius Pilatus hat das schon gesagt zu Jesus, ne? Was ist Wahrheit, ne? Und vor 2000 Jahren hat er schon was gesprochen, was super aktuell ist auch, ne? Also eine Wählerin von Donald Trump wurde mal gefragt, so, warum sie ihn wählt, der würde doch nur lügen. Oder der wird das ja eh nicht alles umsetzen, ohne jetzt irgendwie politisch zu werden. Aber ich fand nur diesen Aspekt, egal ob jetzt Trump oder irgendein anderer Politiker dort. Aber sie sagte, ihre Aussage war so, ja und, die anderen lügen doch auch. Und wenn alle lügen, dann ist Lügen okay. Also die Frage ist schon so, was ist Wahrheit? Und da sprichst du was an, was uns christliche Welt in Deutschland weltweit sehr beschäftigt gerade. Was ist Wahrheit? Und wenn man dann einfach sagt, ja, wir haben die Bibel, das stimmt. Das ist etwas, was uns besonders macht, unsere Religion, dass wir ein Buch haben, wo Gott sich drin offenbart auch. Aber Hermeneutik, also Schriftverständnis, ist natürlich auch etwas, wie lege ich die Bibel aus? Bibeltreu ist so ein bisschen ein Unwort, was ich nicht so gerne mag, weil mit der Bibel sehr, sehr viele Dinge schon gerechtfertigt wurden. Und da ist schon die Frage, klar, was ist Wahrheit? Jesus selber sagt, er ist Wahrheit. Da ist aber schon so die Bibel in ihrem gesamten Kontext zu sehen. Deswegen ist historischer Kontext, literarischer Kontext sehr, sehr entscheidend, um zu entscheiden, okay, hier steht eine Frau, nehme ich mal dieses Thema jetzt zum Beispiel, soll ich schweigen in der Gemeinde im ersten Korintherbrief. Ne? Aber was ist der historische Kontext des Briefes auch? Was für einen literarischen Kontext steht dieses Wort? Zum Beispiel wird ja ganz oft 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe genannt, ne? Liebe trägt nicht nach und so. Was Liebe ist, so dieses typische die Hochzeitsverse. Dabei geht es da nicht um die Liebe in der Beziehung im Zwischenmenschlichen, sondern es geht darum, über die Gaben des Heiligen Geistes auch, ne? Wie wir diese Gaben ausüben. Und da ist schon so diese Hermeneutik schon so, deswegen ist so dieser Kontext so wichtig. Und ich glaube, so diese absolute Wahrheit, boah, ich glaube, da müssen wir immer ehrlich sein als Menschen. Wir können wir als endliches Wesen, also wir haben irgendwann ein Ende. Wir haben Anfang, wir haben Ende. Wir schaffen es nicht, allumfassend ein unendliches Wesen, das keinen Anfang hat und kein Ende hat, zu verstehen.
Jetzt muss aber auch noch die Auflösung liefern. Soll die Frau jetzt schweigen?
Also, in dem historischen Kontext ist es eine Education-Frage. Also die Frau war damals einfach nicht so in dem Bildungsstandard wie heute, ne? Deswegen ist da der historische Kontext schon, hey, wenn du etwas nicht verstehst, frage deinen Mann zu Hause. Genau. Aber dieses ganze Frauenthema können wir gerne mal in einer anderen Folge gerne mal exegetisch beobachten, was im Timotheusbrief noch so steht.
Ich möchte auch dir gerne noch die Chance geben, dass du dich eine Minute so richtig austoben kannst und einfach mal was raushaust, was du schon immer mal sagen wolltest in Richtung der Kirche.
Das ist für mich eine Minute, das schaffe ich auf jeden Fall. Ja, ich liebe es. Ich habe wirklich gemerkt, ab seit Februar bin ich voll in meiner Leidenschaft, in meiner Vision. Ich liebe es, mit euch unterwegs zu sein, zu predigen, in diesen Prozessen mitzuarbeiten. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt eure Berufung und euren Auftrag, umfasst ihn, dass ihr wirklich Botschafter Christi seid. Das bin nicht nur ich, der da vorne steht und predigt, sondern wir alle dürfen Botschafter Christi sein. In dem Bereich, wo wir sind, in der Familie, in dem Beruf, im Studium. Und das möchte ich dir zusprechen, ganz persönlich, dass du Botschafter des Glaubens bist. Und wir gemeinsam auf dem Weg sein dürfen. Das ist einfach schön. Und Gottes Gnade allumfassend zu erfahren.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.